Die Erde vor rund 1 Milliarde Jahren. Kahl und felsig liegt der Superkontinent Rodinia im Meer. Eine einzige riesige Landmasse, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten. Ein scheinbar toter Planet. Aber nur scheinbar. Im Wasser regen sich bereits winzige Lebewesen, darunter auch erste algenartige Urpflanzen. Sogar an Land existieren bereits Lebewesen, wenn auch noch mikroskopisch klein, die Vorfahren der heutigen Bakterien. Und es ist die Zeit, in der die ersten Pilze entstehen. Weder Tier noch Pflanze, ein ganz eigenes Organismusreich. Sie werden die weitere Entwicklung von Pflanzen und Tieren mitbestimmen. Sie werden ausgeklügelte Überlebensstrategien und raffinierte Taktiken erfinden, die das Leben auf der Erde über Millionen von Jahren bis heute formen. Pflanzenphysiologin Caroline Gutjahr.
Das ist meine Lieblingshypothese, ja, dass Menschen nur aufgrund von Pilzen überhaupt entstehen konnten. Weil es Pilze gibt, die Pflanzen an Land geholfen haben. Also ohne Pilze wären auch die Menschen wahrscheinlich nicht entstanden.
Keine Evolution läuft ab ohne Mikroorganismen. Mikroorganismen haben die Evolution der Pflanzen und Tiere einschneidend beeinflusst. Das ist keine Frage. Also die Evolution des Lebens auf der Erde wäre ohne die Pilze mit größter Wahrscheinlichkeit nicht so abgelaufen, wie sie denn abgelaufen ist.
Michael Krings ist Kurator der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie in München. Sein Fachgebiet ist die Paläobotanik und Paläomykologie. Er ist einer der wenigen deutschen Experten für die Urgeschichte der Pilze.
Wissenschaftler wie Michael Krings bezeichnen die Pilze sogar als eine Schlüsselart aus heutiger Perspektive.
Pilze sind fast überall. Pilze sind ausgesprochen vielseitig als Lebewesen. Wir alle sind von Pilzen besiedelt, ob wir das wollen oder nicht. Pilze sind in uns und auf uns.
Manchmal als Helfer, manchmal als krankmachende Parasiten. Tausendfach schweben mikroskopisch kleine Pilzsporen beständig um uns herum. Deswegen gedeihen zum Beispiel überall dort, wo Essensreste zu lange offen liegen bleiben, Schimmelpilze. Bis zu 10.000 enthält ein Kubikmeter Luft. Doch das Reich der Pilze ist noch ungleich größer. Auch unter unseren Füßen, im Boden und tief im Erdreich leben sie zahlreich. Wer an Pilze denkt, denkt oft als erstes an essbare Pilze im Wald. Doch Stiel und Hut der Pilze sind nur wie die Spitze eines Eisbergs. Sie sind nur die Fruchtkörper der Pilze. Der eigentliche Pilz lebt unter der Erde, verborgen als riesiges Netz voller kleiner, feiner Fäden, sogenannter Hyphen. Langgezogene Zellen oder aneinandergereihte Zellketten, umschlossen von einer Zellwand aus festem Chitin. Hauchfein, 5 bis 10 Mal dünner als menschliche Haare. Sie dringen im Boden fast überall vor. Sie können sogar, mit Säuren und hohem Druck, hartes Gestein aufbrechen, obwohl sie so zart sind. Die Pilzhyphen verzweigen und vernetzen sich, sind immer in Bewegung, können dicke Zellmatten bilden oder hunderte Meter lang werden. In ihrer Gesamtheit werden die Pilzfäden auch Myzel genannt. Bei manchen Pilzarten erstreckt es sich über mehrere Quadratkilometer. Caroline Gutjahr, Direktorin am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam, erforscht es.
Das Pilzmyzel hat tatsächlich den Vorteil gegenüber anderen Organismen, dass es in die kleinsten Ritzen hineinwachsen kann und deswegen auch Nährstoffe aus den kleinsten Ritzen zugänglich machen kann.
Pilze sind Meister im Transportieren, aber auch im Zersetzen und Zerteilen von Nährstoffen. Sie schaffen es, selbst aus unwirtlichen Böden noch das kleinste Restchen an organischem Material zu verwerten und es in Stickstoffe oder mineralische Nährstoffe wie zum Beispiel Phosphor aufzuspalten. Mithilfe zahlreicher Enzyme und Säuren. Da Pilze keine Photosynthese betreiben, leben sie ganz von organischen Nährstoffen und sind damit Tieren näher als Pflanzen. Bekannt sind heute etwa 120.000 Pilzarten, vermutlich nur ein Bruchteil derer, die tatsächlich existieren. Pflanzenmolekularbiologin Caroline Gutjahr.
Wir vermuten, dass wir 90% der Pilzarten noch gar nicht kennen. Und Schätzungen sagen aus, dass es ungefähr zwischen 2 Millionen und 11 Millionen Pilzarten gibt. Also die Pilze sind wirklich eine sehr diverse Gruppe.
Es gibt Einzeller wie Hefepilze, aber auch mehrzellige Pilze wie Schimmelpilze oder Speisepilze, fleischfressende Raubpilze, die Beute mit Klebefallen oder Schlingfallen fangen, antibiotisch wirkende Pilze wie Penicillium, Schleimpilze, die sich selbstständig fortbewegen können, Pilze, die mit Tieren zusammenarbeiten, wie mit der Blattschneiderameise, parasitäre Pilze, die Insekten kapern und ihr Verhalten manipulieren. Manche Pilze sind winzig klein wie ein Staubkorn. Andere können riesengroß werden. Eine Pilzart vor allem aber ist es, die nach Auffassung vieler Forschender als ein Motor des Lebens bezeichnet werden kann. Sogenannte Mykorrhiza-Pilze und deren Vorfahren. Das sind verschiedene Pilzarten, die mit Pflanzen in enger Symbiose zusammenleben.
Die Erde vor ungefähr 600 oder 500 Millionen Jahren. Vielleicht sogar noch früher. Die ersten urzeitlichen Algen wachsen aus seichten Ufern hinaus und beginnen, das Land zu besiedeln. Sie sind den heutigen Lebermoosen nicht unähnlich. Diesen evolutionären Schritt an Land schaffen die Urpflänzchen mit ziemlicher Sicherheit nur mit Hilfe der allerersten Mykorrhiza-Pilze, sagt Pilzpaläontologe Michael Krings.
Im Übergang vom aquatischen Lebensraum, also vom Wasser, hin zum Lebensraum an Land, haben Pflanzen sich quasi in all ihren Lebensgrundlagen völlig umstellen müssen. Leben an Land war eigentlich für Pflanzen eher ungünstig.
Im Wasser hatten die Algen direkten Zugang zu allen wichtigen Nährstoffen. Auf trockenem Felsen oder Sand herrschen jedoch konträre Bedingungen. Hinzu kommt:
Wahrscheinlich hatten die ersten Pflanzen keine richtigen Wurzeln.
Hier kommen jetzt die Pilze ins Spiel. Als eine Art Wurzelersatz. Nicht ohne Grund heißen diese Pilze Mykorrhiza, griechisch für Pilzwurzeln. Sie ermöglichen es den ersten Landpflänzchen, an Wasser und Nährstoffe im Boden zu gelangen.
Heute noch leben in etwa 9 von 10 Landpflanzen in enger Symbiose mit Pilzen. Hunderte Millionen Jahre nach ihrem ersten Landgang holen sich Pflanzen noch immer bis zu 80% ihres Stickstoffbedarfs und sogar bis zu 100% ihres Phosphorbedarfs bei Mykorrhiza-Pilzen ab. Eine gut funktionierende Strategie, meint Molekularbiologin Caroline Gutjahr.
Die Pflanze muss auch geben, sie kann nicht nur nehmen. Sie versorgt den Pilz mit Zuckern und Fetten aus der Photosynthese. Das ist ein großer Energieaufwand für die Pflanze. Wahrscheinlich lohnt er sich aber, weil die Pflanze eben Nährstoffe zurückbekommt. Wenn es sich nicht lohnen würde, hätte sich diese Symbiose nicht so lange in der Evolution gehalten.
Für die Pilze lohnt es sich, weil sie selbst keine Photosynthese betreiben und damit auch keine Kohlenhydrate herstellen können. Pflanzen geben Pilzen bis zu 30% ihrer Energie ab. Es gibt mehrere tausend Mykorrhiza-Pilzarten, die sich auf das Zusammenleben mit Pflanzen spezialisiert haben. Etwa Mykorrhiza-Pilze, die mit Bäumen zusammenarbeiten. Steinpilze, Maronenröhrlinge oder Pfifferlinge umhüllen die Baumwurzelspitzen mit ihrem feinen, spinnennetzartigen Myzel und dringen sogar in die Wurzelrinde ein. Das Myzel schützt den Baum auch bis zu einem gewissen Grad. Zum Beispiel vor Schwermetallen oder radioaktiven Stoffen, vor Krankheitserregern, Dürre oder Frost. Fast jede Baumart hat dabei ihre eigene, spezielle Pilzpartnerschaft. Doch wie haben Pilze und Pflanzen überhaupt in der Evolution zusammengefunden? Ganz genau weiß die Wissenschaft es nach wie vor nicht. Aber, so vermuten Forschende, vielleicht ähnlich, wie sie es heute beobachten können. Pflanzen und Pilze rufen sich gegenseitig durch Signale und Botenstoffe, also über chemische Substanzen, die Informationen transportieren. Zu dieser Art von Kommunikation forscht Pflanzenphysiologin Caroline Gutjahr.
Pflanzen, die unter Phosphathunger leiden oder auch unter Stickstoffhunger, geben ein Hormon ab. Und dieses Hormon kann durch den Pilz wahrgenommen werden und stimuliert sozusagen die Keimung der Sporen, aber gibt auch ein Richtungssignal ab, sodass der Pilz weiß, wo die Wurzel ist und wo er hinwachsen muss. Gleichzeitig gibt der Pilz auch Signale ab Und die können von der Wurzel wahrgenommen werden und programmieren die Wurzel schon mal um. Also sagen ihr sozusagen, stell dich auf Symbiose ein.
Manche Pflanzen haben sich sogar so sehr auf Pilze eingestellt, dass sie gar keine Photosynthese mehr betreiben können.
Die sind auch braun, die sind nicht grün, weil sie kein Chlorophyll haben. Und die sind über ein Pilzmyzel mit einer anderen Pflanze verbunden und saugen der anderen Pflanze Kohlenstoff ab, also Zucker. Und der Pilz, ich weiß nicht, ob er sozusagen der Partner in Crime ist oder nur ausgenutzt wird, das hat man so genau noch nicht verstanden, meines Wissens.
Derart enge und vielseitige Beziehungen zwischen Mykorrhiza-Pilzen und Pflanzen haben sich über Jahrmillionen entwickelt.
Michael Krings, Paläobotaniker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, erforscht diese uralten Zusammenhänge. Anhand von Pflanzenwurzeln, die rund 400 Millionen Jahre alt und versteinert sind. Das Besondere an diesen speziellen Funden: diese Pflanzen sind gemeinsam mit ihren Symbiosepartnern versteinert, uralten Pilzen. Und das mitten in ihrer Interaktion. Als hätte jemand auf den Pausenknopf gedrückt. Für Pilzforscher ein äußerst seltener Glücksfall.
Und wenn man sich die im Mikroskop anguckt, wo man Zellen der Pflanze sieht, dann sieht man hier, dass diese Zellen gefüllt sind mit fein verzweigten pilzlichen Strukturen, an denen Substanzen ausgetauscht werden. Das heißt, dieser Pilz in der Pflanze vor 407 Millionen Jahren war ein Pilz, der mit dieser Pflanze in einer Symbiose lebte. Und man sieht sogar noch mehr, dass diese Pilze innerhalb der Pflanze Sporen bilden. Das heißt, die vermehren sich auch innerhalb der Pflanze. Und jetzt kann ich Ihnen noch was zeigen, diese Kugeln hier. Das ist ein winzig kleiner parasitischer Pilz, der sozusagen aus der Hüfe des Mykorrhiza-Pilzes Nährstoffe entzieht.
Ein Pilzparasit, der einen anderen Pilz anknabbert, der gerade Sporen bildet, und das alles innerhalb einer Pflanzenzelle. Solch ein komplexes Mini-Ökosystem lässt erahnen, wie weit entwickelt Pilze schon vor über 400 Millionen Jahren waren und wie sehr sie das Leben anderer Organismen von Anfang an beeinflusst haben müssen.
Im sogenannten Carbon-Zeitalter vor rund 360 bis 300 Millionen Jahren breiten sich die Pflanzen zunehmend an Land aus. Begleitet von ihren Pilzpartnern werden Farne, Urbäume und Schachtelhalme stetig größer und überlebensfähiger. Tropische Sumpfwälder erstrecken sich mittlerweile weit übers Land.
Diese ausgedehnten Sumpfwälder, die waren sehr stabile Ökosysteme. Da gab es eine ganz bestimmte typische Flora drin, die dominiert wurde von baumförmigen Bärlappgewächsen. Bäume von bis zu 40 Meter Höhe.
Holz ist ein neues Material in der Natur. Erste Wirbeltiere haben sich bereits an Land gewagt. Amphibien, die sich aus Fischen entwickelt haben. Sie finden dank der Pflanzenfülle genug zu fressen und zu jagen. Libellen schwirren in den ausgedehnten Urwäldern herum. Diese Megaflora ist dank passender klimatischer Bedingungen und einem hohen Sauerstoffgehalt in der Luft auch den Pilzen zu verdanken, die weiter mit den Pflanzen kooperieren, sie mit Nährstoffen versorgen und schützen, aber als Parasiten auch schwache Pflanzen aussortieren. Allerdings, Holz können Pilze in dieser Zeit noch nicht zersetzen. Auf dieses neue Material hat sich noch keine Art spezialisiert. Und so lagert sich altes Holz Schicht um Schicht auf dem Boden ab, wird bedeckt von Erde. Schließlich werden die Baumstämme zu Torf und unter Druck und Hitze zu Braun- und Steinkohle. Fossiler Brennstoff, der weltweit nach wie vor zur Energiegewinnung abgebaut wird. Ein Rohstoff, der aufgrund seiner Entstehungsgeschichte jedoch nur begrenzt vorhanden ist.
Denn gegen Ende des Carbonzeitalters gelingt es dann den ersten Weißfäulepilzen, auch Holz zu zersetzen.
Doch dann, vor 250 Millionen Jahren, passiert etwas, das das gesamte Ökosystem der Erde ins Wanken und das Leben auf der Erde an den Rand der Vernichtung bringt. Tausende Jahre lang versinkt die Welt in Lava, Flutwellen und dichten, dunklen Staubwolken. Heiße Gase und bis zu 1000 Kilometer pro Stunde starke Winde fegen über das Land. Die Ozeane versauern. Unmengen Kohlendioxid und Methan steigen in die Atmosphäre. Forschende vermuten, es sind gewaltige und andauernde Vulkanausbrüche. Die grausame Folge: bis zu 90% aller Tier- und Pflanzenarten im Wasser und rund 3/4 aller Landlebewesen sterben aus. Es ist das bislang größte Massenaussterben in der Erdgeschichte. Aber einem Organismus kann das alles nichts anhaben. Dem Pilz. Im Gegenteil. Zahlreiche Pilzarten breiten sich auf der Erde aus und räumen die toten Pflanzen und Tiere auf.
Immer dann, wenn man organisches Material tot liegen lässt, sind Pilze sofort da. Wenn Sie Ihr Toastbrot zu lange offen liegen lassen, dann sind Pilze da. Und das ist in der Erdgeschichte nicht anders gewesen.
Manche Forscherinnen und Forscher sehen die Pilze sogar als regelrechte Gewinner der Erdkrise vor 250 Millionen Jahren.
Fakt ist, dass viele Kollegen der Meinung sind, dass ein Anstieg in der Menge von bestimmten den Pilzen zugeschriebenen Mikrofossilien darauf hindeutet, dass der freie Lebensraum von diesen Pilzen sehr, sehr schnell ausgenutzt wurde und die sich dann massenhaft vermehrt haben innerhalb einer relativ kurzen Zeit, was Pilze aufgrund ihrer Lebensfähigkeit und ihrer Reproduktionsfähigkeit sehr, sehr gut können.
Auch wenn dieser Fungal Spike, wie der Pilzanstieg in der Fachwelt heißt, nicht eindeutig bewiesen werden kann, sicher ist, dass Pilze neben Bakterien eine Schlüsselrolle beim Abbau organischer Substanz spielen. Dass jemand aufräumt, ist für Ökosysteme extrem wichtig.
Ohne Pilze würde sich totes organisches Material derart stark anhäufen, dass der Nährstoffkreislauf zum Erliegen käme. Sie bereiten den Boden für nachfolgende Tier- und Pflanzenarten vor. Es gibt Pilze in Wüsten oder im Eis. Pilze, die sich von Erdöl ernähren oder auf Müllhalden gedeihen und von Kunststoff leben. Und sogar Pilze, die auf radioaktivem Material aufblühen. Im havarierten Reaktor von Tschernobyl etwa wachsen seit den frühen 1990er Jahren schwarze Pilze, die sich in Richtung Radioaktivität ausbreiten und von der Strahlung regelrecht angezogen werden. Die Forschung weiß nicht wieso, aber es wird vermutet, dass sie Gammastrahlen in chemische Energie umwandeln können.
Pilze sind Opportunisten. Pilze sind enorm erfolgreich und waren es durch einen Großteil der Erdgeschichte, weil sie vielseitig sind, weil sie sich sehr, sehr gut anpassen können, weil sie in der Lage sind, Änderungen der Umweltbedingungen sehr schnell für sich auszunutzen.
Es gibt Pilze, die leben mit anderen Pilzen oder sogar mit Tieren zusammen, wie etwa in Afrika. Dort leben bestimmte Termitenarten mit Pilzen in einer Art Wohngemeinschaft.
In ihren Bauten züchten bestimmte Riesentermiten in feuchten Höhlen und engen Gängen ganz spezielle Weißfäulepilze. Die Termiten sammeln Holz und andere für sie schwer verdauliche Pflanzenteile ein und schleppen sie in ihren Bau zu den Pilzen. Weder die Termiten noch die Pilze könnten die Pflanzenteile einfach direkt verdauen. Sie brauchen einander und es folgt eine komplexe Zubereitung. Die Termiten kauen das Holz weich und würgen es wieder hoch. Der Pilz zersetzt es mit Hilfe bestimmter Enzyme weiter. Diesen feinen Holzkompost wiederum fressen die Termiten. Damit dieser Kreislauf möglichst gut funktioniert, versorgt diese Termitenart ihre Pilze sogar mit Medizin. Sie züchtet Bakterien, die wie Antibiotika für die Pilze wirken. Diese Symbiose existiert bereits seit gut 20 Millionen Jahren. Doch Pilze sind nicht immer die angenehmen Partner und Ernährer. Es kann auch ganz anders sein. Biologin Caroline Gutjahr.
Es gibt die berühmten Zombie-Ameisen, die von Pilzen befallen werden und aufgrund von Chemikalien, die der Pilz abgibt, umprogrammiert werden, sodass die Ameisen in der Vegetation hochklettern und sich an Blättern oder Rinden festbeißen, sodass der Pilz dann von da oben seine Sporen verstreuen kann und wieder neue Ameisen infizieren kann. Und die arme Ameise stirbt dann natürlich. Das ist sehr mächtig. Da haben Pilze wirklich Ameisen unter Kontrolle.
Das Pilzmyzel wickelt sich um die Muskelfasern und das Nervensystem der Ameise. Sobald die Ameise sich oben festgebissen hat, verharrt sie. Dann wächst aus ihren Beinen Pilzmyzel und aus ihrem Kopf ein Pilzstiel mit Sporen. Die Ameise wird so langsam von innen heraus zu Tode verdaut. Ähnliches kann Zikaden passieren, wenn Pilze deren Hinterleib auffressen, sodass der Pilz seine Sporen direkt aus der umherirrenden Zombie-Zikade herausstreuen kann. Und erst 2025 wurde erstmals eine Pilzart entdeckt, die sogar Spinnen zu Zombies macht.
Forschende verstehen noch nicht genau, wie diese Pilze Insekten steuern. Vielleicht durch chemische Signale, psychedelische Substanzen oder sogar wie Puppenspieler durch Pilzfäden an den Muskeln der Opfer? Klar ist nur, dass Pilze das schon seit mindestens 48 Millionen Jahren können. So alt ist ein Fossilienfund aus Deutschland, der dieses Zombie-Szenario versteinert festgehalten hat. Pilze begleiten auf alle Fälle weiter die Evolution des Lebens. Da sind sich Biologin Caroline Gutjahr und Pilzexperte Michael Krings einig.
Es ist sehr gut vorstellbar, dass Pilze uns auch überleben, falls die Erde irgendwann so unwirtlich werden sollte, dass sie für Menschen nicht mehr bewohnbar ist.
Man braucht nur von einem Pilz Myzel 0,01% des überlebt und davon kann sich innerhalb kürzester Zeit der ganze Pilz regenerieren.
Kein anderes Lebewesen, mit Ausnahme der Bakterien, hat 1 Milliarde Jahre Erfahrung in der Evolution, hat so viele unterschiedliche Lebensbedingungen auf dem Planeten Erde mit- und überlebt, sich angepasst und Strategien entwickelt, damit umzugehen. Mehr noch, kaum ein anderes Lebewesen hat die Lebensbedingungen auf der Erde so entscheidend mitgestaltet wie die Pilze.
Die Macht der Pilze und wie sie die Welt formen. Eine Recherche von Miriam Garuffo. Wenn Sie auch Natur und Tiere lieben, neben guten Geschichten, dann empfehlen wir den Podcast Namenlose Helden bei IQ Wissenschaft und Forschung. 3 außergewöhnliche Wildtierbiografien erzählen von Überlebenskämpfen, Hoffnung und der Kraft der Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur. Da ist zum Beispiel Storch Hansi, der von seinen Artgenossen verlassen bei einer bayerischen Bauersfrau überwintert und mit gesammelten Kräften weiter nach Afrika zieht. Oder die Hirschkuh, die jedes Jahr eine unglaubliche Strecke durch Amerikas Wildnis wandert und dabei ein Symbol für Artenschutz wird. Ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.